Dubidu.
Geht. Okay, Psalm 49. Ja, es ist das gleiche Thema wie jetzt die letzten zwei Sonntage. Also irgendwie müsst ihr es nachher nochmal hören. Aber mir tut's gut, vielleicht euch auch. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs, ein Psalm. Hört dies, ihr Völker alle. Horcht doch auf, alle Bewohner der Welt, ihr Menschenkinder und ihr Herrensöhne, alle miteinander, ob reich oder arm. Mein Mund soll Weisheit reden und das Denken meines Herzens verständig sein. Ich will mein Ohr zu einer Gleichnisrede neigen und beim Lautenspiel mein Rätsel eröffnen. Ich finde es so schön, durch die Psalmen zu gehen, weil es sind ja Gebete, ne? So ein musikalischer Pakt halt, so, aber trotzdem sind es Gebete und du siehst hier einen Anbeter, der vor Gott kommt und der ein Lied schreibt, aber irgendwie erfüllt ist mit dem Geist und sagen möchte, was ihm Gott gezeigt hat, ne? So ein, was und lass mal sehen, was er sagt. Pass auf, jetzt geht's los. Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringt? Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und sie prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Ja. Anscheinend ist er gerade in Anfechtungen, in schweren Zeiten. Und das findest du oft in Psalmen, gerade bei David so, der ständig mit Feinden zu kämpfen hatte. Er musste ja sein Leben lang eigentlich kämpfen, ne? Von seiner Berufung an. Und wenn du durch sein Leben guckst, was in der Bibel so steht, dann auch als Kind und Jugendlicher schon. Ne? Er war der Letzte hinten, so ein, wurde nicht wirklich wertgeachtet in der Familie, ne? Weil er die Schafe weiden musste, obwohl der Prophet kam und gesagt hat, hol mal alle deine Söhne ran, einer von deinen Söhnen ist zum König bestimmt von Gott. Ne? Nur David wurde nicht geholt. So, und als er alle Söhne sich anguckt hat, nee, ist nicht dabei. Ne? Ist da nicht noch irgendjemand? Ja, ja, der David. Ne? Und David sitzt auf der Weide mit seiner Laute, macht Musik, betet an, ne? So, um Gott zu finden. So, ein Gebet ist eine Riesenkraft. So, ich kenne so viele Christen, die durch schwere Zeiten gehen und die Lösung irgendwie in Büchern suchen. Ne? Oder die Lösung in der Bibel suchen, was gut ist. Nicht falsch verstehen. Ne? Die Lösung bei ihren Brüdern oder Schwestern suchen oder beim Ablenken, ne? Mit irgendwas. Aber dabei ganz vergessen, wo wirklich die Lösung herkommt und das ist einzig und allein von Gott. Und Gott kann man nur begegnen, wenn man zu ihm kommt und mit ihm redet. Und erwartet, dass auch was zurückkommt. Ne? Das ist dieser große Schatz, den wir durch Jesus haben, dass wir wieder ins Zwiegespräch mit Gott kommen können. Ne? Dass wir erwarten sollen, dass was zurückkommt. Dass wir kommen sollen mit unseren Fragen, mit der Weisheit, die wir brauchen, aber glauben sollen, dass wir sie auch empfangen. Ne? So wie es im Jakobusbrief steht. Ne? Weil die, die glauben, die werden empfangen, steht da weiter. Und die, die zweifeln, die können nichts empfangen, sondern sie sind hin und her geworfen wie von Meereswogen. Ne? Und so ist das Gebet der Anfang von allem und das, was sich durchzieht und das, was, wo es endet. Die Gemeinschaft mit Gott, mit ihm zu reden und ihm alles hinzulegen. Ne? Das Geheimnis, das Jesus uns offenbart hat, wo er sagt, kommt und gebt mir alle eure Lasten, ich will sie tragen. Sie sind mir nicht egal, eure Sorgen und eure Ängste, selbst wenn sie selbstsüchtig sind oder schwach oder nur ich bezogen, trotzdem möchte ich die haben, weil das ist eine Last, die ihr tragt und die euch zu schwer ist. Ihr kommt mit euch selber nicht im Klaren. Ihr könnt euch nicht selber retten, so wie es hier steht. Ne? Sondern kommt zu mir. Und wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr bei mir anhängt, wenn ihr auf mich seht, so, dann werdet ihr Frucht bringen und dann werden sich eure Probleme lösen und bei euch alles zum Guten dient. Aber bleibt in mir. Ne? Und das ist eben das Geheimnis hier der Psalm. Du siehst immer Depression am Anfang und Kraftlosigkeit und Hoffnungslosigkeit oft oder Ängste oder Druck, ne? Und Müdigkeit vom ganzen Kämpfen und vom ganzen Leben und Aber dann siehst du, da kommt jemand zu Gott und im Endeffekt kriegt er seine Antworten. Wenn es doch nicht die Lösung ist oder das Problem noch da ist, aber er geht mit Gott raus, mit Weisheit. Und so ist das auch hier. Hier ist ein Psalmist, der gerade durch schwere Zeiten geht und er sagt, nee, das möchte ich auch meinen Brüdern und meinen Schwestern geben. So diese Erkenntnis, die ich bekommen habe, weil ich Gott gesucht habe. Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir unsere Psalmen singen. Dass wir laut sind bei unseren Brüdern und Schwestern, dass wir erzählen, was wir mit Gott erlebt haben, dass wir laut und verkündigen, wenn wir schwach sind, wenn wir Probleme haben, dass wir unsere Sünden bekennen. Was nicht bedeutet, dass ich jede Sünde zu euch tragen muss und sagen muss, oh, Anina, ich habe schon wieder das und das gemacht, sondern dass wenn ich einfach allein das nicht schaffe, ich zu Gott komme, ihm das gebe und mir dann Bruder und Schwester des Vertrauens suche und sage, hey, das ist mein Problem. Bitte hilf mir, bete für mich. Vielleicht kriegst du auch was von Gott. Der Bruder und Schwester wird auf jeden Fall beten und auf jeden Fall dich wieder ansprechen und sagen, und, wie sieht's aus? Das ist wie Leute, die Diäten machen. Ich kenne jemanden, der macht gerade eine Diät so und schreibt jedes Gramm irgendwie auf Facebook. Würde ich nie tun. Ja, schon wieder eine Butter weniger oder so, aber hab dann gefragt, warum machst du denn das? Das ist doch peinlich so, ich würde das nicht tun. Ich meine, du beschämst dich ja eigentlich selbst, weil sonst, wenn du eine Frau fragst, wie viel wiegst du, das würdest du nie tun, oder? Warum? Ja, ist klar. Aber sie hat halt gemeint, naja, ich mache das, weil es mir ein Ansporn ist. Weil ich weiß, die Leute kriegen es mit und das hilft mir einfach, weiterzumachen. Weil ich weiß, es geht nicht nur um mich. Auch so ist es auch im Glauben. Wenn wir alle sind schwach, wir alle gehen durch schwere Zeiten, wir alle machen so viele Fehler und denken nur an uns. Von daher können wir uns verstehen. Von daher, wenn ich meine Situation laut mache, so, dann ist es nicht nur eine Sache zwischen mir und mir, sondern es ist eine Sache zwischen mir und jemand anderen. Und ich weiß, habe eine ganz andere Perspektive, über mein Glaubensleben, weil ich weiß, ja, die anderen, die wollen natürlich jetzt wissen, wie es ausgeht. Mach deinen Glauben laut, das ist kein Geheimnis mehr, aber das ist ein Schlüssel. Du kannst es sehen, und die Christen, die du anguckst, wo du sagst, Mann oder Frau Gottes, das sind die, die sich nicht schämen für Jesus in ihrem Leben. Das sind die, die es laut machen. Das sind die, die Zeugnis geben. Das sind die, die vor Gott kommen, die Samen bekommen natürlich, aber sie dann auch austeilen. In die Herzen der anderen. Das sind die, wo du sagst, da sieht man echt Frucht. Nicht nur bei denen selber, sondern auch bei allem, was sie tun irgendwie. Alles gelingt. Mach deinen Glauben laut, das ist so wichtig. Ein Christ, der nur für sich lebt im Glauben, der behält den ganzen Samen. Aber unser Acker, unser Herz ist begrenzt für Gottes Früchte. Bring's raus und gib's weg, weil dann hast du Platz für Neues. Wir haben das letzte Woche Sonntag gesehen, wo Paulus das anbringt mit dem Bild von dem Manna in der Wüste, wo er sagt, das, was du zu viel sammelst, das, was du zu viel hast, das verfault. Du musst jeden Tag aufs Neue raus sammeln und dann verteilen unter deiner Familie. Und wissen, ah cool, mein Pott ist leer, war nicht verschwendet, morgen ist wieder genug da. Um da satt zu werden. Mach es laut, ist wirklich so wichtig. Und hier ist er gerade in einer schweren Situation und sagt, ja, warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit? Ne? Und ich glaube nicht, dass er durch die schwere Zeit geht und sich nicht fürchtet und so ein Glaubenskrieger ist, sondern ich glaube, er ist durch eine schwere Zeit gegangen und hat sich gefürchtet. Ne? Aber es zur Erkenntnis kommt, deswegen sagt er, ich sage euch jetzt, wie hat das hier gesagt? Ich werde mein Rätsel eröffnen. Das, was ihm zuerst ein Rätsel war, ist jetzt keins mehr, ist eine Offenbarung. Und er sagt, pass auf, ich bin zu dem Punkt gekommen. Warum soll ich mich denn fürchten? Vor wem oder vor was soll ich denn Angst haben? Weil ich bin ja auf Gottes Seite und er ist auf meiner. So wie Jesus sagt, alles dient euch zum Guten. Er wird uns ziehen, wenn wir nicht laufen können. Ich liebe das in den Psalmen. Ne? Als ich den Vers erstmal gelesen habe, hat es mich umgehauen. Weil ich dachte immer, ich muss Paulus sein. Ne? So dieser Glaubenskrieger, der einfach nur durchpowert im Namen Jesu. Ne? So ein großer Scheinwerfer wie bei einem Fußballstadion. Ne? Und nicht so ein LED-Licht, das da irgendwie sich seinen Weg bahnt durch die Dunkelheit. Ne? Aber ich habe gemerkt, so ziemlich schnell in meinem Glauben, ich bin ein LED-Licht, eine LED. Und irgendwie Stück für Stück mache ich ein bisschen Licht, reicht gerade so, um weiterzugehen. So, ne? Ich schaff's nicht, dieser große Scheinwerfer zu sein, der Jesus war. Er ist in die Stadt gegangen und irgendwie war alles hell. Die Leute sind gekommen, die Leute haben gehört. Ne? Er war so hell, dass er auf dem Berg war und die Leute sind von allen Ecken zu diesem Berg gelaufen. Haben alles stehen liegen lassen. Arbeit, Familie, den Chef, und sind hingekommen, tagelang, um seine Lehre zu hören, wie bei der Speisung der 5000. Ne? Aber ich bin froh, dass wir in der Bibel finden, dass wir gar nicht dieses große Flutlicht sein müssen. Dieses Flutlicht ist Jesus durch uns. Aber wir müssen das laut machen. Wir müssen ihn laut machen, uns. Und so ist er hier und sagt halt, hey, pass auf, ich werde euch das Rätsel eröffnen. Warum sollte ich mich fürchten zur bösen Zeit, wenn mich die Missetat meiner Verfolger umringen? Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und sie prahlen mit ihrem großen Reichtum. Kenne ich. Das war ich vor Jesus. Ich war zwar kein reicher Mensch von der Welt her, Sohn, aber ich hatte mir alles genommen, was ich mir nehmen wollte. Ich hatte meine Träume, meine Wünsche und habe darin gelebt, die zu erfüllen. Und je mehr ich angehäuft habe, je mehr ich hatte von erfüllt habe von meinen Wünschen und von meinen Vorstellungen vom Leben und so, desto ärmer wurde ich irgendwie. Je mehr Träume ich erfüllt habe, desto weniger wurde ich. Und dann kam ich zu Jesus, gebrochen, mit nichts und als nichts, in meinen Augen. Und dann hat er mich reich gemacht. Auf einmal war ich jemand und auf einmal hatte ich alles. So viel, dass ich geben konnte. Und du guckst durch die Welt und das, wofür sie lebt, ist Ehre. Das Wichtige ist, dass man einen Namen hat und dafür arbeiten, leben die Menschen. Dass man einen guten Namen hat, eine gute Position bei seinem Nächsten. Ob nur Freund oder Bekannter oder Fremder. Ja, also für die Ehre, für den Reichtum, für das Haben, ne? Sich anzuhäufen, viel zu haben, weil je mehr man hat, desto glücklicher ist man, ne? Und den dritten Punkt habe ich vergessen. Ist auch nicht schlimm. Gibt eh mehr Punkte, Und hier sind Leute und die prahlen, und prahlen mit ihrem Reichtum, so prahlen mit ihrem Namen, mit ihrer Präsenz, mit ihrem Stand in der Welt. Ne? Und bedrängen den Gottesfürchtigen, der gerade nichts hat. Ne? Aber er sagt, hey, warum soll ich mich denn da fürchten? Nur weil sie einen großen Namen sind, weil sie stark an Zahl sind? Warum soll ich mich vor meinen Problemen fürchten, vor den Situationen und Anfechtungen, die der Feind mir gibt oder in die Gott mich reinstellt? Weil es zu groß ist für mich zu ertragen, weil ich nicht weitersehen kann als bis zum nächsten Stein. Warum soll ich mich denn fürchten? So vor dem, was mich bedrängt. Mit allem Reichtum, mit aller Ehre, die man haben kann, kann man es doch nicht schaffen, sich selbst zu erlösen, sagt er hier. Ist voll prophetisch. Ne? So ist voll das Neue Testament. Das ist Jesus. Das ist ein Mann Gottes, der in der Präsenz steht von seinem Schöpfer und der gelehrt wird. Durch das, was er sieht nur. So, damals gab es die Bibel nicht. Und es steht hier und er sagt, ja, im Endeffekt ist doch der einzige Reichtum, den ich haben kann als Mensch, dass ich erlöst bin und ewiges Leben finde. Das ist doch der wahre Schatz. Weil im Endeffekt sind alle tot und nehmen nichts mit. So. Und er sitzt da und ist zufrieden geworden und ruhig in seiner Armut. Ne? Der er vor war und sieht auf einmal seinen Reichtum, den er hat. Weil er weiß, ich bin erlöst. Ich gehöre zu Gott. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. Denn er sieht ja, dass die Weisen sterben. Der Tor und der Narr, die kommen miteinander um und müssen ihr Vermögen anderen überlassen. Ob du nur weise bist oder dumm, sterben tust du und kannst nichts mitnehmen. Im Endeffekt bedeutet das in seinen Augen, wenn alle vor Gott stehen, ob sie hier nun einen Namen hatten oder nicht, ob sie hier alles hatten, was sie sich wünschten oder gar nichts, so im Endeffekt, ob sie die Klügsten waren oder die Dümmsten der Menschheit, so im Endeffekt oben stehen alle gleich da. Nackt mit nichts. Vers 12. Ihr Trachten ist, dass ihre Häuser ewig bestehen sollen, ihre Wohnungen auf alle Geschlechter hin. Sie nennen Ländereien nach ihrem Namen. Aber der Mensch in seiner Pracht bleibt nicht. Du kannst es sehen durch die Weltgeschichte. Gott hat eine Welt geschaffen und ein Land, auf das die Menschen wohnen können. Und wie viele Namen hatten schon die einzelnen Länder? Wie oft wurde die Welt schon aufgeteilt? Und wie viele Stämme gab es schon, die gesagt haben, das gehört uns? Und wo sind sie? Weg. Auch die Namen sind weg. Das, was wir hier uns erlangen, das, was wir Menschen uns hier erarbeiten können, ist nichts. Und selbst wenn du die ganze Welt schaffen könntest, für dich einzunehmen mit deinem Namen, wie es der Antichrist schaffen wird, im Endeffekt ist es nichts, was du erlangt hast. Du hast dein Leben lang dich bemüht und erarbeitet, nichts zu haben. Und das ist so traurig, oder? Und hier steht er nur und gibt eine ganz neue Perspektive über Sinn des Lebens. Eine ganz andere Perspektive als die meisten Menschen damals hatten. Und wenn ich heute rausgucke und mit den Menschen rede draußen, manchmal auch mit Christen, dann ist die Perspektive des Lebens, die ich am meisten höre, sich einen Namen zu machen. Sein Land zu erweitern, so einen Besitz zu kriegen, so seine Träume und Wünsche zu verwirklichen und jemand zu sein. Sein Leben zu behalten, hat Jesus das genannt. Aber Jesus hat gesagt, wer sein Leben behält, der wird es verlieren. Das ist das Gleiche, was hier steht. Der an sich arbeitet, an seinen Namen, hat im Endeffekt nichts. Aber er hat gesagt, wer sein Leben hier verliert, um meines Namens willen, der wird das ewige Leben haben. Wer sich selbst verleugnet, der wird Schätze im Himmel sammeln. Und so ist es. Ein Riesengeheimnis damals, aber für uns ist es alles offenbar durch Jesus. Er hat es uns alles erklärt, Schritt für Schritt, Stück für Stück. Wir müssen nur zuhören. Es geht nicht darum, was ich will. Weil wenn ich dafür lebe, für meinen Willen, dann werde ich im Endeffekt leer dastehen. Und selbst die Erlösten werden leer dastehen. Wir werden durchs Feuer gehen, weil wir sind zum Glück schon freigesprochen vom Gericht des ewigen Todes, der ewigen Trennung von Gott. Wir sind erlöst. Wir haben einen Unterpfand und wir stehen da, aber wir werden durchs Feuer gehen und unsere Schätze mitnehmen dürfen. Die Schätze, die wir für ihn getan haben. Die Momente, wo ich mich selbst verleugnet habe. Das sind die Schätze. Der Moment, wo ich nicht an mich gedacht habe, sondern an meinen Nächsten. Da, wo ich die Liebe gelebt habe. Der Moment, wo ich vertraut habe und den Schritt gegangen bin des Glaubens, den ich von mir aus nicht gehen konnte. In den Momenten, wo ich mich nicht gefürchtet habe. Weil alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Jede Sünde, die ich tue, hat eine Konsequenz. Die meisten Sünden zum Glück nur eine kleine, die man kaum wahrnimmt, die nur in mir was bewirken. Aber es gibt Sünden, das habe ich oft erfahren, in mir und bei anderen, deren Konsequenz Wellen schlagen und andere betreffen sogar. Aber wir müssen uns wirklich klar sein, das dürfen wir nie vergessen, jede Sünde, die kleinste Sünde, und mit Sünde meine ich der kleinste Teil, wo ich Gott widerspreche, wo ich nicht seinen Willen tue, wo ich ungehorsam bin. Das kann nur sein, dass der Heilige Geist zu mir sagt, mach das heute nicht oder so. Das muss ja gar nicht Schlimmes sein. Manchmal redet der Geist zu uns und es sind Kleinigkeiten. Ne? Aber ich weiß, ja, Gott will das so jetzt. Ne? Oder jetzt rede Oder jetzt bete. Ne? Aber wenn ich ungehorsam bin in dem Moment und sage, nee, ich traue mich nicht, ich bin ruhig. Oder was auch immer. Hat es Konsequenzen. Für mein Glaubensleben, und jeder kennt das, wenn du verhärtet bist, dann wirst du noch mehr verhärtet sein am nächsten Tag. Und dein Gewissen wird noch mehr verhärtet sein am nächsten Tag. Und es geht immer weiter, bis du so hart bist, dass du Gott nicht mehr suchst. Bis der Heilige Geist wieder kommt und dein Herz zerschlägt durch irgendwelche Umstände. Dass du wieder weich da bist und dich fühlst wie so eine Made und sagst, Hilfe. Das sind aber auch die guten Sachen haben Konsequenzen. Das müssen wir auch wissen. Jeder Gehorsam, den wir tun, hat eine Konsequenz. Manche sind so klein, wir kriegen sie nicht mit. Aber diese kleine Konsequenz hat eine andere Konsequenz, die wieder Wellen schlägt und vielleicht was ganz Großes produziert, was wir gar nicht erleben. Aber wenn Gott sagt, tu das oder tu das nicht, dann können wir wissen, dass daraus eine gute Frucht kommt. Es hat eine gute Konsequenz, sonst wär's unwichtig, dann würde es nicht sagen. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gehorsam sind, so dass wir die Früchte tragen. Und selbst wenn die Frucht nicht für uns ist, jemand anderes die Früchte kriegt. So wie es im 1. Korinther steht, wir haben Geistesgaben in der Gemeinde und die müssen gelebt werden. Und jeder muss sich danach ausstrecken. Ne? Eifrig danach greifen, sie auszuleben. Und am Ende, nach den ganzen Dingen mit den Geistesgaben, was es alles gibt in der Gemeinde, im Gottesdienst, steht dann, also sind nicht für dich gegeben, sondern für deinen Nächsten. Warum? Wenn ich mich ausstrecke, dann empfange ich was, weil das ist Gottes Wille. Sonst würde es da nicht stehen, dass er uns Geistesgaben gibt für unseren Nächsten. Und wenn ich sie gebe, dann hat es eine Konsequenz. Eine gute. Bei unserem Nächsten. Und so ist es hier. Worum geht es im Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Jesus hat gesagt, guck auf dein Herz. Dein Herz ist da, was für dich wichtig ist, wo dein Schatz ist. Was für dich kostbar ist, darum drehst du dich und da investierst du dich. Da bist du guter Verwalter. Aber du erntest, was du siehst. Und du erntest auch die Masse, die du siehst. Wenn du wenig siehst, wirst du wenig ernten. Viel siehst du viel, wirst du viel ernten. Und ich kenne mein Leben und ich habe so viel Böses geerntet, gesät. So viel ich. Und ich glaube wirklich, im Endeffekt, wenn man alles zusammennimmt, alle Schwachheiten, die ein Mensch haben kann, läuft es im Endeffekt auf ein einziges Problem aus. Nur ein Problem, das die ganze Menschheit betrifft und alles bewirkt. Und auch ein Problem, das die gefallenen Engel betrifft und alles bewirkt, was entstanden ist dadurch, durch diesen Ungehorsam. Und dieses eine Problem ist nur ein kleines Wort, es hat nur drei Buchstaben, ich. Ich glaube, das ist wirklich das Problem von allem. Wer dieses Problem nicht da, gibt es die anderen nicht. Würde ich das Problem lösen in meinem Leben, dann gäbe es auch andere Probleme nicht. Weil dann würde es heißen du. Aber das ist unser Problem, ich. Das war das Problem in Eden. Die hatten alles, Mann. Die hatten das, wonach Marx und wer auch immer, irgendwelche Humanisten oder wonach die ganze Welt strebt. Was sie sich wünschen, wofür sie arbeiten, dass alles perfekt ist. Ne? Das hatten wir. Aber dann kam dieses Ich. Aber ich möchte gerne mehr. Ich möchte gerne Gott sein. Ich möchte gerne mehr wissen. Ich möchte gerne mehr. Nicht für Eva, sondern für mich. War das Problem von Satan, von Luzifer. Er hatte alles. Er war der King dort unter den Engeln, ne? Der Chef. Er war sogar der schönste und der stärkste und weiseste Engel, den Gott gemacht hat. Also, der konnte rumgucken, wo er wollte, so er hat niemanden gefunden, der ihm gleicht, ne? Und alle sind ihm gefolgt. Und trotzdem war da dieses Ich. Aber ich möchte mehr. Und er setzt sich auf den Thron und sagt, ich bin jetzt Gott. Und ein Drittel aller Engel, steht im Jesaja, glaube ich, ein Drittel aller Engel sagen ich. Und alle Ichs fliegen runter, ne, und haben nichts. Und da sind wir Menschen und auch wir haben geschrien ich. Aber im Endeffekt guckt dir Gottes Gnade an und seine Liebe. Er sagt, du, und ich will dich. Ich vergebe dir. Und ich finde da einen Ausweg, weil ich weiß, du kannst dich nicht erlösen. Du hast kein Reichtum mehr. Alles, was du an Reichtum hattest, das ewige Leben, das hast du weggegeben für ein Linsengericht. Für nichts. Für was, was dich kurz gesättigt hat und im nächsten Moment was Abfall. Der stinkt. Und so kommen wir wieder zu Jesus zurück, weil er nicht gesagt hat, ich, sondern weil er gesagt hat, du, sondern weil er seinen Nächsten höher geschätzt hat als sich selbst, weil er getan hat, was dem Nächsten zum Besten war, nicht für sich. So, weil er verzichtet hat auf seine Rechte und auf seine Privilegien, auf seine Wünsche. Und er hatte Wünsche, da bin ich mir sicher. Er war ein Mensch, vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Ja. Da sieht man nicht viel über seine Wünsche in der Bibel, nur eine einzige Stelle, die mir jetzt bekannt ist. Wo er sagt, Herr, ich möchte nicht ans Kreuz gehen. Wenn es einen anderen Weg gibt, einen anderen Kelch, dann nimm den, weil ich will das nicht. Ich will diesen Weg nicht gehen, getrennt zu sein von dir, das will ich nicht. Aber da gibt es keinen anderen Weg der Lösung. Also nicht mein Wille, sondern dein Wille. Du. Ja. Jesus hat es geschafft, nicht auf sich zu sehen. Und da können wir dankbar sein, weil wir es nicht hinkriegen. Aber Jesus hat uns was gelehrt. Er hat gesagt, werdet mir ähnlich. Und da ist dieser Schlüssel für mich, dieses Geheimnis, das offenbart wurde, wo wirklich alle Antworten drin sind. Ich muss lernen, von mir wegzusehen. Ich muss lernen, aufzuhören, für mich zu leben. Ich muss lernen, den Willen Gottes zu suchen und das des Nächsten zu suchen. Den anderen höher zu achten als mich selbst. Und das ist in meinen Augen die Liebe. Weil wenn du guckst im 1. Korinther, was die Liebe ist, dann siehst du dann nur du. Da geht es nicht um mich. Da geht es um den anderen. Das ist die Agape-Liebe. Wenn du dein Leben verlierst, wirst du dein Leben gewinnen. Geben ist selig oder nehmen. Wer gibt, wird vielfältig empfangen. Vers 13, aber der Mensch in seiner Pracht, der bleibt nicht. Er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. So ein krasses Bild, oder? Ich meine, der Mensch in seiner Pracht, und guck dir diese ganzen Kaiser und Könige, Präsidenten und die Kanzlerin oder sonst wen an, ne? Den Siemens-Chef oder was auch immer, so ein King Dingeling, der in Amerika irgendwo sitzt und alles besitzt, ne? Guck dir diese große Pracht an, ne? Diesen großen Namen, und im Endeffekt, werden sie in Gottes Augen sterben wie Vieh. Sie sind geboren, sie haben gegessen, sie haben geschlafen, sie haben sich vermehrt und sie sind tot. Und in seinen Augen nicht mehr zu sehen. Weil der Mensch wird ewig leben, entweder mit Gott und Gott sieht ihn, oder ohne Gott. Weg vom Angesicht Gottes. Wie die Tiere. Und er sagt, das ist ein verschwendetes Leben. Und es ist ein verschwendetes Leben, weil ein Leben in Sünde, das bedeutet ein Leben außerhalb von Gott, ist tot. Und hier sitzt unser Psalmist und er sagt, nee, das einzigst Wahre, was mir kostbar ist und was kostbar ist, das bist du. Und das will ich meinen Brüdern und Schwestern sagen. Warum sollte ich mich fürchten vor diesem großen Kaiser, der im Endeffekt so schnell wie er gekommen ist, wird auch wieder gehen. Aber ich werde bleiben. Und alle Gerechte werden bleiben. Vers 14. Dieser, ihr Weg, ist die Torheit. Und doch haben ihre Nachkommen wohlgefallen an ihren Worten. Herdenweise sinken sie ins Totenreich hinab. Und der Tod, ja, der weidet sie. Und die Redlichen, die werden am Morgen über sie herrschen. Für uns gibt es einen Morgen, und da bin ich froh. Für die Menschen ohne Gott gibt es den Tag und den Abend und die Nacht und das war's. Beim Totenreich ohne Gott wird's dunkel, ziemlich dunkel sein. Kein Licht mehr, weil Gott Licht ist. Und wir können uns freuen und deswegen, wie Paulus sagt, wovor soll ich mich fürchten? Das Schlimmste, was mir ein Mensch tun kann, ist, mich zu töten, mich zu Gott zu bringen, schneller, als mein Körper es vielleicht tun würde. Für mich ist Sterben Gewinn. Und ich wünsche dir jetzt schon bei Jesus zu sein, aber ich bleibe um euretwillen, um Früchte zu sammeln, bei euch und in mir, um Schätze zu sammeln. Schätze für euch und Schätze für mich, so, um meinem Gott zu dienen, um seinen Willen zu suchen und ihn auch zu tun. Um mehr und mehr zu lieben, um mehr und mehr mich zu entäußern und aufzuhören, über mich zu denken. Und Jesus hat das gesagt, diese Lasten, die erdrücken uns. Wir können sie nicht tragen, deswegen brauchen wir ihn. Aber diese Lasten sind oft noch nicht mal so diese Anfechtungen, oder? Oder kein Geld zu haben oder allein zu sein oder nicht den tollen Job zu haben, sondern ich glaube, die schlimmsten Anfechtungen, die wir haben, die uns so einnehmen, das sind unsere Gefühle. Ne? So wie Angst. Furcht ist ein starkes Gefühl. Oder Zorn und Wut und Bitterkeit ist ein sehr starkes Gefühl. Wenn uns das einnimmt, dann verändert das unser Denken und unser Handeln. Aber Furcht ist nicht in der Liebe. Das heißt, ich muss Gott vertrauen in allem, ich brauche mich nicht zu fürchten, ich darf mich nicht fürchten. Ich habe mich früher gefürchtet und damit nur Menschen verletzt, weil ich mich diesen Gefühlen hingegeben habe. Das hat alles zerstört, mein Leben, aber auch ihrs. Dann bin ich zu Jesus gekommen und er hat gesagt, fürchte dich nicht, sondern vertraue mir. Und auf einmal habe ich gelernt, meine Gefühle zu kontrollieren. Und so ist es. Deswegen sagt Paulus, Wut und Zorn und Bitterkeit und Furcht, das soll nicht erwähnt sein, das soll einfach nicht, das hat keinen Platz mehr. Ne? Sondern der Glaube und das Vertrauen. Die Redlichen werden am Morgen über sie herrschen. Diese Redlichen, die am Anfang noch so arm waren, ist doch schön, oder? Du kannst dir noch so arm und verfolgt sein, weil du es richtig machen willst, weil du Gott folgst und ihm ein Zeugnis sein willst und ein Banner in seinem Namen. Viele müssen da verzichten. Ne? Wir Deutsche, okay, da geht's noch. Wir haben es nicht so schwer als Christen. Aber hatten das Thema vorhin, die Syrer zum Beispiel haben gerade, die sind arm, wegen ihrem Glauben. Und die verlieren alles, was sie besitzen, wenn sie Jesus laut machen. Ne? Genauso in Moskau. In Russland ist gleich um die Ecke, ist gar nicht so weit weg von hier. Dürfen die Christen nicht mehr rausgehen und erzählen. Paris ist auch nicht so weit weg. Ist die nächste Ecke. 6 Stunden, vielleicht 8. Naja, vielleicht ein bisschen mehr. 12. Aber ist egal, ist nicht weit weg. Bin ich hingelaufen. Kann man machen. Ist um die Ecke. Und selbst da darfst du nicht mehr auf der Straße evangelisieren. Da waren Freunde von mir raus, die sind Bibi. Wie wir es hier machen, mit der Gitarre raus, mit Flyer verteilen und einladen zu Barbecues und so. Da kam Polizei. Haben gesagt, ihr lasst das, ansonsten war es das. Von daher dürfen wir die Freiheit hier in Deutschland genießen, rauszugehen und Zeugnis zu sein, laut zu sein, mit so vielen Menschen zu reden und so viele versuchen zu erretten, wie es nur geht. Wir dürfen diese Chance nicht vorübergehen lassen. Wir sollten beten dafür, dass unsere Politik so bleibt. Jetzt gerade diskutieren sie wieder das Thema Gott in unserer Verfassung. Die größte Teil will das nicht haben. Was soll da Gott in unserer Verfassung? Ne? Der hat keinen Platz mehr. Wir sind darüber hinaus, wir sind klüger geworden. Ne? Wir sind jetzt zur Erkenntnis gekommen. Wir können selbst für uns sorgen. Wir sind clever genug. Und du kannst es sehen, es wird immer schwerer werden hier. Von daher, lass uns die Chance nutzen. Aber wo lernt man am besten, Zeugnis zu sein und laut zu sein für Jesus? In der Gemeinde selber, wenn man weiß, dass da alle, die da sitzen, Gott lieben und ihm nachfolgen, nach ihm fragen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir hier üben. Weil wenn wir es noch nicht mehr schaffen, untereinander Gott laut zu machen, Licht zu sein, ja, warum wollen wir es denn überhaupt bei den Gottlosen erstmal probieren? Die Gott nicht kennen, die noch suchen. Lasst uns laut sein, Licht und ein Banner und ein Zeugnis. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat im Neuen Testament. Ihr wisst es wahrscheinlich, ich schätze mal Paulus, weil er fast das ganze Neue Testament geschrieben hat, aber wo er sagt, zuerst die Hausgenossen und dann die außerhalb. Das ist ein Geheimnis, das gelüftet wurde. Das ist wichtig. Das ist ein Befehl. Wir müssen uns zuerst auf uns konzentrieren, dass wir hier Jesus leben und funktionieren. Dass wir eine Einheit sind. Dann kommen die Menschen da draußen. Und so oft machen wir es genau andersrum. Ne? Wir erstellen Riesenkonstrukte und gehen raus in die Welt und helfen Menschen, dass sie bekleidet sind und wieder Essen haben, Schulen haben, Krankenhäuser haben, dass die Wirtschaft angekurbelt ist, dass da Wasserstationen sind und Strom und sie endlich Internet haben, ne, wo ihr Leben dann wieder voll mit Sinn erfüllt wird, so, oder mit Sinn. Aber die Gemeinde Gottes vertrocknet. So, weil weniger und weniger sich ausstrecken nach diesem Gott, nach diesem Zwiegespräch und nach dieser Gemeinschaft. So, ne. Wir müssen werden wie eine Mutter. Nee, wirklich. So, seit ich Kinder habe, verstehe ich das. So, warum Gott nicht zu den Frauen gesagt hat, lieb deine Männer. Lieb deinen Mann, sorry. Das hat er nicht gesagt. Stefan 3, Vers 2. So, lieb deinen Mann, ne? Oder warum Jesus nicht zu den Frauen gesagt hat, lieb deinen Mann, wie Jesus die Gemeinde liebt. Frauen lieben einfach eher, als das Männer tun können. Das ist unser Fluch. Zu uns hat er gesagt, nach Gattenehen so, lieb deine Frau. Ne? So. Weil du siehst es, da ist eine Mutter und ein Vater und es gibt gute Väter und schlechte Väter, gute Mütter und schlechte Väter, aber wir nehmen einfach mal so einen Standard. So, ne? Nee, es gibt doch schlechte Mütter, ist klar. So. Aber so vom Standard her ist es so, die Mutter kriegt das Kind und sofort verleugnet sie sich selbst. Sie stirbt sich selbst. Alles, worum sie sich dreht, ist das Kind. Sie gibt sich komplett auf. Sie gibt ihr Schlaf auf, sie gibt ihren Tagesrhythmus auf, ihre Hobbys, ihre alles, was ihr vorher kostbar war und ihr Leben ausgemacht hat, ist vorbei. So. Im Endeffekt dreht sich nur noch alles ums Kind. Sie fängt an, schon eine Vorbereitung, aber wenn es denn da ist, erst recht, so nur zu lesen über Kinderzeugs. Ne? So. Und irgendwie hört es nicht auf. Das ist Liebe, das ist diese Agape-Liebe. So ein ich vergesse mich. Was ich will, und ich tue das, was dem Nächsten gut. So, das ist die Liebe, die Jesus hatte. Ne? Und dann ist da der Mann. Er muss einiges aufgeben. Ne? Und das fällt ihm sehr schwer. So, ich weiß auch nicht, bei einer Frau ist das Klick, das ist natürlich, so muss es halt sein, ich bin jetzt Mutter. Ne? Und beim Mann, da muss ich dahin quälen. Und es gibt gute Väter, ne, die irgendwie fast eine Mutter schon sind, aber mit dem, so viel sie auch tun, was eigentlich eine Mutter tut, ne, wenn ich mit ihnen rede, höre ich einen Vater. Weil sie nebenbei meckern. Ne, so und zu viel ist. Und sie heulen dann. Ne, obwohl sie nachts mit aufstehen, die Flasche geben, dass die Frau schlafen kann. Aber sie meckern. Ne, aber die Liebe meckert nicht. Die beschwert sich nicht, sondern sie tut es einfach, weil es sein muss. Es geht nicht anders. Ne, nicht, dass Frauen nicht meckern, aber anders. Ne? So, und so ist es. Hab den Faden verloren. Weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen Ja, das ist halt die Liebe, ne? So. Lesen wir den Vers zu Ende, Vers 16. Das Totenreich verzehrt ihre Gestalt fern von ihrer Wohnung. Aber Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen. Denn er wird mich aufnehmen. Das sagt hier ein Mann im Alten Testament. Da wird so oft gesagt, diese hundertprozentige Sicherheit, dass er erlöst ist, dass er in den Himmel kommt. Weißt du, da war Jesus noch nicht da. Da war nur auf Jesus zu hoffen. Ja. Darauf, wo die Propheten drauf hingehofft haben, das haben wir schon erlangt. Ja. Und trotzdem ist hier ein Mann gefüllt mit dem Heiligen Geist gerade und der weiß einfach, ich bin erlöst. Warum? Weil ich auf meinen Gott hoffe, weil ich auf meinen Messias hoffe und weil ich ihm folge und festhalte. Krass, oder? So, wir haben das gesehen, wo Jesus halt lehrt, so mit Lazarus die Geschichte, und wo er sagt, ja, im Tod, es gibt ein Totenreich und die eine Hälfte sind die, die Gott nicht gesucht haben, die andere Hälfte sind die, die auf Messias gewartet haben, auf die Verheißung hin, ne, die Gott gegeben hat, wie Abraham oder der arme Bettler Lazarus, der dann reich war. Ne? Und der Reiche sitzt da und ist arm, hat Durst und bittet nur um einen Tropfen Wasser. Ne? Und kriegt es nicht. So. Wer glaubt, ist errettet. Ob im Alten Testament oder im Neuen. Ich finde das so schön, das immer wieder zu sehen. Dass diese Glaube rettet. Wir sehen es im Hebräerbrief, Hebräer 11, wo es diese Glaubenshelden sind. Und das, was sie zu Männern und Frauen Gottes gemacht hat, ist, dass sie Gott geglaubt haben. Mehr nicht. Nicht, dass sie so weit gegangen sind oder so viel aufgegeben haben oder so toll waren, weil die meisten waren Sünder, echt. Oder alle waren Sünder. Der Einzige, wo wir keine Sünde sehen, ist Josef. Aber ich denke auch da, nur weil es ein Bild ist für Jesus. Und ich glaube, auch er hatte Sünde, weil er war Mensch. Aber guck dir doch die ganzen anderen Trottel an. Genauso ein Trottel wie wir. Und oft waren es die Schwächsten und die Dümmsten, die Glaubenshelden sind und uns ein Vorbild. Ich würde mich nie so benehmen wie Salomo. Nie. Das ist der größte Trottel von allen. Der hat nur an sich gedacht. Party, Sex und Leben. Machen, was ich will. Das war so ein richtiger Drugs- und Sex- und Rock'n'Roll-Typ. Guck dir an, nie was Brauchbares als Richter, als einzigster Richter in der Welt, den Gott eingesetzt hat, um zu sagen, was Gottes Wille ist und was nicht. Was richtig und falsch ist. Und der Typ denkt nur an sich sein Leben lang. Und guck, am Ende dann tut er eine Sache, glaubt Gott, und haut die Dinge um. Und das war's. Und da steht in Hebräer 11. Wenn der es da reinschafft, wirklich, wir schaffen das, haben das schon lange geschafft. Wir sind Glaubenshelden. Warum? Weil wir glauben. Weil wir nicht zweifeln, sondern weil wir annehmen, dass Gott uns ein Geschenk gegeben hat. Von daher ist es schön, vor Gott zu treten, weil du wissen kannst, ich bin angenommen. Selbst wenn ich ein Niete bin, bin ich angenommen. Bin ein Mann oder eine Frau in Gottes Wohlgefallen. Weil er nicht mehr das Ich sieht. Mein Ich und mein Verlangen danach, mein Ich zu stillen, sondern weil Jesus sieht, dieses Du. Können mit Zuversicht, wir sollen mit Zuversicht vor den Thron der Gnade kommen, wird uns gelehrt. Das ist wunderschön. Wir dürfen da hinkommen und verlangen und erwarten, dass wir es bekommen, weil wir es kriegen. Aber es ist auch Ironie, weil wie kann ich zu einem großen Schöpfer kommen und verlangen, als kleiner, popliger Mensch, der ich bin in seinem in der Gegenwart von seiner Herrlichkeit und Größe. Trotzdem darf ich verlangen und glauben, dass ich empfange. Weil er für uns mehr sein möchte als nur der Schöpfer. Als dieser große König und Herr. Und ich bin froh, dass Jesus uns dieses Gewicht gegeben hat, dieses Gleichgewicht, diese Waage von dieser großen Macht, wo man einfach nur erstarrt und wenn man ihn sieht, tot umfällt, weil er so herrlich ist. Und auf der anderen Seite dieser Papa. So, der ihn in den Arm nimmt und sich freut, wenn man kommt. Gott wird meine Seele aus der Gewalt des Totenreichs erlösen, denn er wird mich aufnehmen. Fürchte dich nicht, es fängt wieder an zu sprechen zu den anderen, wenn einer reich wird, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn bei seinem Tod nimmt er das alles nicht mit. Seine Herrlichkeit fährt ihm nicht nach. Denn er preist sich glücklich, solange er lebt, und man lobt dich, wenn es dir gut geht. Bis auch er eingehen wird zum Geschlecht seiner Väter, die in Ewigkeit das Licht nicht sehen. Der Mensch, der in seiner Pracht lebt und doch ohne Einsicht ist, er gleicht dem Vieh, das umgebracht wird. Als Jesus kam, habe ich mich gefühlt wie Vieh. Ich kann es genau nachvollziehen. Ich stand vor ihm und ich, in meinen Augen, ich habe alles erlebt, ich habe alles getan. Es war nicht eine Sache noch da in mir, die irgendwie Wert hatte. Ich habe mich gefühlt wie, ja, ein Hund halt, oder ein Spatz, oder eine Raupe, oder was auch immer. Irgendwas, was kreucht und fleucht und einfach nur da ist, um zu essen und zu kacken. Und auf den Tod wartet. Und vielleicht auf Ablenkung, um das Warten zu verkürzen oder sich angenehmer zu machen. Aber im Grunde war ich nur Vieh. Und du siehst es mit der ganzen Evolutionstheorie, die ganzen Wissenschaftler, die da so sehr drauf pochen, obwohl sie schon vor Jahrzehnten widerlegt ist, wissenschaftlich, aber die so sehr darauf pochen, dass wir von Einzeller abstammen, von Affen abstammen und was auch immer, die benehmen sich wie Tiere. So Menschen, die das glauben, sind Tiere. Nur mit mehr Krebs. Ne? So wie ein Delfin oder ein Schimpanse. So ein, weißt du, und wenn du glaubst, dass du ein Tier bist, dann benimmst du dich auch wie ein Tier und guck dich um in der Welt. Die Menschen benehmen sich nicht wie ein Ebenbild von Gott, sondern benehmen sich wie ein Tier. Ne? Und das ist schade, weil Gott hat uns nicht so gemacht. Er hat uns anders gemacht als die Tiere. Hat uns so gemacht, dass wir ihm gleichen sollen, zeigen sollen, wie er ist. Dass wir einen freien Willen haben, aber doch uns richtig entscheiden. Aber wir tun es nicht. Und das ist unser Kampf, denke ich. Jeden Tag aufs Neue. Wenn du aufstehst, dann verleugne dich selbst und nimm dein Kreuz auf dich. Täglich. Und folge mir nach. Das ist unser täglicher Kampf. Wer schafft, sich selbst zu verleugnen, wer schafft, nicht ich zu sein, sondern du zu suchen, der lebt die Liebe. Und der ist Licht. Und der ist das, was Jesus war, als er Mensch war auf der Welt. Das ist der, der alles erfüllt hat. Und das ist der, der heilig ist und heilig lebt. Also lasst uns dafür beten, dass wir weiter wachsen. Und wir können dankbar sein, weil Jesus ja gesagt hat, er ist unser Lehrer und unser Meister. Und wir sind seine Jünger, seine Schüler. Wir können dankbar sein, dass er unserem Alter entsprechend behandelt und dass er nicht mehr verlangt als das, was wir sind. Dass er so viel Geduld hat. Er ist absolut chillig mit uns, da bin ich echt überzeugt. Der Einzige, der Druck und Stress macht, das bin ich, über mein Glaubensleben. Aber ich kann ja nicht über mich hinauswachsen, wie sollte ich das? Ich könnte mein Kind jetzt sofort in die 12. Klasse schicken. Was würde er da machen? Genau das, was er jetzt macht im Kindergarten. Total überfordert. Wie könnte ich das erwarten als Vater? Es wäre eher peinlich für mich, ein schlechtes Zeugnis. Ne? Die Leute würden zu mir kommen und sagen, okay, ich glaube, Herr Spieler, wir nehmen da Ihre Kinder mal woanders hin. Ne? Die sind ein bisschen krank im Kopf, dass sie erwarten, dass ihr Kind erwachsen ist oder nicht. Und so ist auch der Vater ziemlich entspannt, da bin ich mir sicher. Jeden Tag aufs Neue. Das, was er neu erwartet, ist, dass wir ihn suchen, bei ihm sind. In ihm sind. Und dass wir versuchen, seinen Willen zu suchen und das auch versuchen zu tun. Und das sagt ja Jesus, und folge mir nach. Und das bedeutet nicht, dass ich alleine vorausgehe, wie ich oft das Gefühl habe, und ich will irgendwie im Glauben vorausgehen und weiß gar nicht, wo lang. Und so versuche ich irgendwas zu suchen, irgendeine Richtung zu suchen, aber ich fühle mich total hilflos und verloren dabei. Und finde einfach nicht den Punkt, wo ich sage, oh, richtig jetzt. Nee, ich muss Jesus suchen. Und dann geht er voraus und ich brauche nur nachtrabbeln. Und ich fühle mich sicher auf jeden Schritt, den ich gehe, weil ich ihn sehe, dass er vorangeht und weiß, da ist sicher. Weißt du, eigentlich ist es so einfach und doch ist es so unmöglich. Und warum? Ich. Aber lass uns beten. Ja, ich danke, dass du so selbstlos bist. Und dass du durch die Liebe regierst, weil du Liebe bist. Und ich möchte mich selbst verleugnen. Ich möchte das Lernen mehr und mehr abnehmen, wie Johannes diese Erkenntnis hatte, so der Täufer. Mehr und mehr weniger werden und mehr deinen Namen tragen. Ja. Zu deiner Ehre, zu deinem Lob. Und ich danke für den Psalm nächste Woche, wo es um Dank geht. Ja, dass du da sagst, so, dass der Dank deine wahre Ehre ist. Wenn ich dankbar bin, gebe ich dir die Ehre, die beste Ehre. Das ist der beste Lobpreis, den ich dir geben kann. Ja, und so möchte ich dankbarer werden und erkennen, was ich habe. Und aufhören zu suchen, was ich meine, was mir fehlt. Und du siehst uns Brüder und Schwestern, die durch dunkle Zeiten gehen oder ja gerade auf dem Berg sind. Und wir danken dir, dass du bei jedem von uns bist, dass wir uns nicht fürchten müssen. Ob wir nur gerade bedrängt werden, ob es unsere Schuld nur ist oder die Schuld des Feindes. Wir wissen, dass alles zum Guten dient und dass du auch unsere Fehler wendest. Ja. Und wir wissen auch, dass die Anfechtung, die du zulässt, um was zu wirken, was auch immer, begrenzt ist und wichtig und abgewogen. Ja, und so wollen wir dir vertrauen und uns nicht fürchten, egal wo wir durchgehen müssen jeden Tag. Sondern wir wollen lernen, zufrieden zu sein und ruhig und lernen dich zu suchen und auf dich zu sehen und lernen zu warten und zu folgen. Ja, bitte lehre uns diese Gottesfurcht, sodass wir weise werden und das Leben nicht verschwenden, sondern gute Verwalter sind für die Zeit, die wir haben. Ja. Und ich danke, dass du das machst. Bei jedem, der dir glaubt. Und ich danke dir so sehr, dass wir hundertprozentige Sicherheit haben, dass wir, dass es für uns einen Morgen gibt, wenn wir unsere Augen hier schließen. Ja, und dass dann das Licht da ist und dass du versprichst, dass es nie wieder dunkler wird. Es wird immer Mitte, immer mittags sein. Der hellste Stand des Lichts. Und dafür danke ich dir so sehr, dass es keine Tränen mehr gibt. Kein Wut, kein Hass, kein Zorn, keine Furcht, kein Neid und keine Habgier. Und sondern dass die Liebe einfach da lebt und regiert und wir ein Teil der Liebe sein werden. Ich freue mich, nach Hause zu kommen. Und wir bitten dich, dass du die Türen öffnest, Herr, dass wir so viele mitnehmen können wie möglich. Hilf uns und lass uns wachsen, dass wir uns weniger und weniger schämen, zu erzählen, was du tust in unserem Leben. Laut zu sein und zu auszuhandeln und zu verlangen und uns danach auszustrecken, eine Geistesgabe zu kriegen für unsere Nächsten, nicht für uns. Ja, dass auch wir hören, dass du lebendig bist in unserem Leben und durch uns redest als Sprache. Und ja, lehre uns mehr und mehr, wie du gelebt hast. Ja, dass wir heilig sind und aber auch glückselig. Und unsere Seelen sind so oft beschwert. Ja. Ich danke dir, Jesus, für deine Treue. Und bitte segne noch die Rest der Zeit jetzt. Amen.
Amen.
Ich würde gerne was erzählen.
Do it.
Letzte Woche war ich zur Sommerbibelschule. Und ich hatte schon länger so ein bisschen eine Denkweise, die mich gestört hat, dass ich nur wusste, es geht nicht weg, das ist Gott, das ist Sünde, das wurde mir immer schlimmer. Und es ist schon vor Gott gebracht und es ging einfach nicht weg. Und letzte Woche gab es so einen Abend, eigentlich ein Gottesdienst. Und ich glaube, die Gebetsdorf muss nach vorne gehen. Und ich dachte erst mal, nee, ich gehe jetzt. Ich habe ewig rumgedruckt und dann bin ich doch nach vorne gegangen. Und habe das der Person erzählt. Und wir haben ganz mal von geredet. Und dann meinte sie, ja, du musst vergeben. Und dann habe ich gebetet, habe Vergebung gebeten, und dann habe ich noch gebetet und seitdem ist es weg. Ich habe diese Denkweise nicht mehr. Und das ist total cool. Ja, das wollte ich euch schon vorher sagen, aber dann ist Predigt halt auch nicht so hingeführt, dass man so Sachen sagt.
Cool. Ja, ich danke dir für deine Gnade. Und dass du uns frei machst durch Gnade, indem du uns gnädiger machst. Und ja, das ist herrlich, so zu sehen, wie du uns befreist. Und wie du alles veränderst. Wie irgendwie alles heil wird. Alles, was du angesprochen hast in meinem Leben bis jetzt. Und ich war gehorsam und ist besser geworden und so vieles. Und ja. Und ich danke, dass du Nina da befreit hast und ja, sie lehrst. Bitte hilf uns auch da, eine Gnade zu wachsen für unsere Nächsten. Nicht die Schwachheit zu sehen, sondern dich zu finden. Und unsere Schwachheit. Ja, wie du gesagt hast, so, jetzt guckst du auf den Splitter von deinem Bruder, so guck auf deinen Balken.